The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 13. Mai. Jetzt ist er in der Luft, der Donald Trump. Gleich landet er, und zwar in China, im Reich der Mitte. Der Staatsbesuch des Jahres beginnt heute. Von Weltmacht zu Weltmacht. Für Donald Trump ist China zum einen ein Rivale, den er ja gerne angeht, wie in der Corona-Krise, als er vom Chinese Virus sprach.
It comes from China.
Zugleich bewundert Trump das Land natürlich auch und seinen mächtigen Herrscher Xi Jinping.
I have a great relationship with President Xi.
Heute Mittag deutscher Zeit, Abend wird es dann sein in Peking, landet der US-Präsident auf dem Beijing Capital International Airport mit seiner stolzen Air Force One. Es ist der erste Staatsbesuch in China eines amerikanischen Präsidenten in 9 Jahren. Und ja, der letzte China-Besuch, das war auch der US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit. So, und worum geht's diesmal? Es wird, glaube ich, die lautloseste Kehrtwende der Weltgeschichte werden. Donald Trump nämlich hat angekündigt, das große Decoupling, die Trennung der Sphären von Amerika und China, denn China stiehlt ja unsere Jobs und betrügt unsere Arbeiter.
Now we won't back down until China stops cheating our workers and stealing our jobs, and that's what's going to happen.
Ja, das hat er eben vorher gesagt. Und jetzt reist er mit der prominentesten Wirtschaftsdelegation aller Zeiten nach Peking. Mit dabei ist Elon Musk zum Beispiel oder auch der noch Apple-Chef Tim Cook. Und um was zu machen, kommen diese Herren? Um Geschäft zu machen. China und Amerika. Man braucht einander jetzt in dieser Iran-Krise dringlicher denn je. Und was erwartet China vom Staatsbesuch? Naja, Antworten darauf hat Frank Sieren. Er lebt seit gut 30 Jahren in China als Journalist und Autor. Mal horchen, was er zu sagen hat.
Die Chinesen erwarten vor allem, dass man jetzt zusammenarbeitet und die Weltlage stabilisiert und nicht weiter auf Konfrontation geht. Das sind die Signale, die die Chinesen aussenden, und dass Donald Trump mit einer großen Wirtschaftsdelegation kommt, wo Elon Musk ebenso drin ist wie Tim Cook, zeigt davon, dass auch der amerikanische Präsident eher in die Richtung Kooperation gehen möchte bei diesem Besuch.
China hat den USA gezeigt, dass das Decoupling einfach gar nicht funktioniert. Beispiel Zölle. Trump setzte am Liberation Day die Zölle exorbitant hoch. Und was passiert? China ist nicht zu Kreuze gekrochen, sondern hat sich neue Handelspartner gesucht und diese auch gefunden und wurde, und zwar mit weitem Abstand, Exportweltmeister des Jahres 2025. Und jetzt kommt Trump mit den ganzen US-Bossen und will da anknüpfen, wo er vorher aufgehört hat. Denn Tesla will natürlich in China Autos verkaufen, was denn sonst? Und Apple möchte sein iPhone dort nicht nur verkaufen, sondern auch noch produzieren. Tim Cook hat schon im Vorfeld deutlich gesagt, dass für ihn China sehr wichtig ist.
But we have lots of users there who love our products and we want to serve them.
Fazit, das könnte, wenn Donald Trump beim Drehbuch bleibt, eine für die Weltwirtschaft und nebenbei auch für die Aktienmärkte sehr, sehr positive Woche werden. Denn Trump ist wieder da, wo alle seine Vorgänger auch schon waren. Der US-Präsident Calvin Coolidge, das war der Regierungschef in Washington vor 100 Jahren. Der hat das ewige Grundgesetz der amerikanischen Nation in einen einzigen Satz gepackt. The business of America is business. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Christian Brück ist Bäcker von Beruf und ein Instagram-Star ist er auch. Mit ihm spreche ich jetzt über die richtige Temperatur im Backkühlschrank und einen Staat, der ihn einfach nur nervt.
Alle Parteien sprechen davon, die Bürokratie abzubauen. Was aber passiert ist, dass wir immer und immer und immer mehr Bürokratie aufgebürdet kriegen.
Anne Schwedt in New York analysiert die steigende amerikanische Inflation. Und Carina Mössbauer spricht über den schwierigen Tag des Kanzlers gestern. Naja, und dann feiern wir noch. Wir feiern einen runden Geburtstag, und zwar den runden Geburtstag eines legendären Songs.
Musik.
Sehr geehrter Herr Merz, sehr geehrter Herr Lies, bitte tun Sie mir einen Gefallen. Hören Sie auf, uns helfen zu wollen. Um es mit Ihren Worten zu sagen, Herr Merz, lassen Sie es, Sie können es nicht.
Mit diesem Reel ging der Bäcker Christian Brück aus Delmenhorst auf Instagram viral. Fast 160.000 Menschen haben dieses Video geliked. Kritik an Friedrich Merz gibt's ja nun genug, nicht nur auf Social Media, sondern eigentlich überall. Warum also gab es so viel Zustimmung für Christian Brück? Naja, einfach, weil er sagt, was Millionen Selbstständige, Handwerker und Einzelhändler, auch Landwirte und kleine Fabrikanten, was diese Menschen denken. Über diese Regierung.
Ständig reden alle Parteien davon, uns kleine Handwerker unterstützen zu wollen. Aber alle tun genau das Gegenteil.
Der Mann ist Bäckermeister und betreibt seine eigene Backstube mit 8 Angestellten. Er ist also ein Unternehmer, wie viele in diesem Land. Er steht morgens auf, ich würde sagen, er steht früher auf, auch wenn wir beim Morning Briefing auch früh aufstehen. Er steht noch früher auf, um 2.30 Uhr, damit die Menschen in Delmenhorst frische Brötchen bekommen. 60 Cent das Stück. Und schon das, sagte er mir, rentiert sich kaum. Woran genau verzweifelt dieser Mann? Und was fordert er von den Menschen, die in Plenarsälen sitzen, statt in Backstuben stehen? Hören wir doch mal zu, was dieser aufrechte Bäckermeister uns heute Morgen zu sagen hat. Schönen guten Morgen, Christian Peter Brück.
Ja, moin moin.
Herr Brück, Sie sind der Bäcker in Delmenhorst und sind ein Instagram-Star geworden. Wie sind Sie auf die Idee eigentlich gekommen?
Ja, Star finde ich ein bisschen übertrieben vielleicht noch, aber also wir haben halt Facebook schon sehr, sehr lange Zeit gemacht und Instagram, TikTok haben wir immer so ein bisschen vor uns hergeschoben. Da diese beiden Plattformen halt sehr auf Videos fixiert sind, habe ich einfach mal gedacht, vor einem Jahr in etwa, ich mache mal so einen Social-Media-Kurs mit an der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim. Das habe ich gemacht und dann auch relativ zügig damit gestartet.
Wie viel Zeit verbringen Sie eigentlich mit dem Drehen von Videos in der Backstube anstelle von Brot zu backen? Sie sind ja schon sehr aktiv auf Social Media.
Also das ist weniger Zeit, als man denkt, wenn man das geschickt anstellt. Meistens mache ich dann immer gleich so 2-3 Videos hintereinander und das Drehen ist eigentlich überhaupt nicht das, was lange dauert. Das geht relativ zügig. Oftmals läuft auch nebenbei einfach bei der Arbeit ja irgendwie eine Kamera oder sowas. Das Zusammenschneiden dauert dann meistens mit allem drum und dran so eine Stunde. Ich sag mal so 3 Stunden in etwa, die ich in der Woche dafür investiere.
Ja, und erfolgreich umgesetzt, denn ich habe Sie nicht gesucht. Ich bin trotzdem auf Sie gestoßen, wie Sie in der Backstube stehen und der Regierung die Meinung geigen. Das ist ja nochmal der nächste Schritt. Wie fühlt sich das an? Sie sind ja ein wortgewaltiger Kritiker mittlerweile von Friedrich Merz und dem ein oder anderen Beschluss dieser Koalition.
Also es fühlt sich natürlich gut an, wenn man wirklich auch viel positives Feedback kriegt. Ich bin da zum Teil vom Karren gespannt worden. Das war nicht so positiv, aber da muss man einfach dann drüber stehen.
Vor welchen Karren sind Sie gespannt worden?
Also ich wurde sehr schnell durch meine kritischen Videos gegenüber der Regierung in eine rechte Ecke gestellt, wo ich einfach nicht sein möchte und wo ich mich auch ganz klar von distanzieren möchte. Und das waren dann, ich sage immer vorsichtig, Seiten, die einer gewissen Partei sehr nahe stehen, die dann wirklich aus diesem Video, was ich da gepostet habe, richtig heftige Fake News gemacht haben, wo ich halt wirklich eine Auseinandersetzung mit Herrn Merz hier bei mir im Laden hatte, ich ihnen irgendwelche Brötchen um die Ohren gehauen haben soll und solche Dinge wurden da alle erzählt.
Was ist der Druckpunkt für Sie? Was genau stört Sie an der Regierung? Was insgesamt würden Sie sagen, was nervt besonders?
Also was mich halt extrem nervt, das ist einfach dieser ganze Bürokratie-Irrsinn, der immer wieder abgebaut werden soll. Alle Parteien sprechen davon, die Bürokratie abzubauen. Was aber passiert ist, dass wir immer und immer und immer mehr Bürokratie aufgebürdet kriegen. Das geht bei so Kleinkram los, Dokumentation, unsere Kühlzellen, ne? Also unsere Kühlschränke und alles, was wir haben, müssen regelmäßig dokumentiert werden, dass sie die vernünftige Temperatur haben. Ich verstehe den Sinn dahinter, aber eigentlich sollte jeder Politiker und jeder, der irgendwie einen gesunden Menschenverstand hat, auch verstehen, dass es ja auch in meinem Interesse liegt, dass meine Kühlung funktionieren und mir die Ware nicht verdirbt.
Was noch? Was gibt's noch an Bürokratischen? Machen Sie das nochmal plastisch für uns. Alle sagen immer, Bürokratie nervt, aber was genau?
Ein super Beispiel ist zum Beispiel dieser E-Bong.
Der wurde ja eingeführt vor ein paar Jahren.
Der E-Bong. Was ist ein E-Bong?
Also E-Bong ist halt eigentlich nur unsere Notlösung. Das ist ein elektronischer Bong, den wir aushändigen. Ich kann halt über einen QR-Code mit dem Handy den Bong abrufen, mir direkt auf ein Handy runterladen oder per E-Mail zuschicken lassen. Es wurde ja diese Bongpflicht eingeführt und wir müssten rein theoretisch jeden Bong immer drucken. So, der Kunde will aber für seine drei Brötchen gar keinen Bong haben. Das heißt, wir drucken ihn aus und müssen ihn entsorgen. Wir bezahlen die Rollen und wir bezahlen die Entsorgung für etwas, was der Kunde einfach nicht haben will. Der Umweg ist, wir können einen E-Bon aushändigen. Der kostet uns natürlich Geld. Ist nicht viel, ist pro Kasse 10 Euro, bei drei Kassen 30 Euro im Monat netto, die aber einfach völlig rausgeschmissen sind, weil der Kunde möchte weder den E-Bon haben, noch den Papierbon. Das sind so Sachen, die kann ich einfach nicht nachvollziehen.
Die Energiepreise dürften Ihnen auch zu schaffen machen, denn in der Backstube wird das Brötchen ja nicht durch Handauflegen fertig, sondern durch die Zufuhr von Energie.
2021 haben wir in einen neuen Ofen investiert, inklusive Wärmerückgewinnung. Den Energiebedarf konnten wir um circa 60-70% reduzieren. Der Preis ist allerdings der gleiche geblieben.
Wieso ist der Preis dann das gleiche geblieben?
2021 brauche ich gar nicht so viel erzählen. Ukraine, das hat uns sehr stark getroffen beim den Getreidekosten, aber eben auch bei den Energiekosten. Und wir haben wirklich diesen Moment abgepasst. Ab da, wo wir ein Ersparnis gehabt hätten, ist der Energiepreis explodiert. Wir zahlen quasi immer noch genau das Gleiche wie vorher auch, obwohl wir nur noch ein Drittel in etwa verbrauchen.
Wie hoch ist der Anteil der Energie an so einem Brötchen?
Energie macht circa 15% aus.
Und ist denn der Umsatz über die Jahre jetzt gewachsen oder geschrumpft? Ist das noch ein gutes Geschäft, Bäcker zu sein in Deutschland, in Delmenhorst?
Also für den Kopf definitiv, weil es einfach ein schöner Beruf ist. Finanziell muss man sagen, dadurch, dass wir wirklich mehr wirtschaften müssen, als wir es früher mussten, haben wir viele Produkte weggestrichen, haben das Sortiment sehr reduziert, mussten dementsprechend auch Umsatzeinbußen in Kauf nehmen. So Pi mal Daumen könnte man sagen, wir haben jeden 10. Kunden verloren, aber wir sind wieder wesentlich gewinnbringender unterwegs, wie wir es vor 3-4 Jahren waren.
Verstehe. Was kriegen Sie mit über die politische Stimmung im Lande, so an der Ladentheke? Wie denken die Leute über die Regierung, über die wirtschaftliche, über ihre eigene Lage?
Naja, die sind frustriert auf der einen Seite, weil wirklich einfach alles immer teurer wird. Verstehen uns auch, wenn wir unsere Preise dementsprechend anpassen müssen. Und man weiß einfach nicht mehr, wie es weitergeht. Ne? Also man kann überhaupt nicht mehr in die Zukunft planen, so wie man das vielleicht noch vor ein paar Jahren konnte. Corona jetzt mal außen vor, das hat uns alle überrascht, aber da war noch mehr Planungssicherheit da. Jetzt ist wirklich, man plant von Monat zu Monat, weil man einfach gar nicht weiß, was diesen Monat wichtig ist, kann nächsten Monat unwichtig sein. Dafür gibt's andere Dinge, die in Fokus stehen. Dann ist wieder irgendwo jemand in Berlin oder in Brüssel, der da mal eine Idee hat, wo wieder alles umgekrempelt wird. Und das, genau das kommt eben auch bei den Leuten an und das kriege ich hier immer wieder zu hören.
Verstehe. Was wäre Ihr dringlichster Wunsch an Friedrich Merz, an die Regierung insgesamt? Die trifft sich ja dieser Tage und eigentlich ständig in ihrem Koalitionsausschuss. Da hat die wirkliche Wirklichkeit meist nicht so richtig Zutritt. Deswegen, was sind so Ihre ein, zwei dringlichsten Bitten?
Also die dringlichste Bitte wäre einfach dieser Bürokratiewahnsinn, der muss enden. Da muss eine riesengroße Entlastung her und vielleicht sollte man da einfach mal prüfen, es gibt so viele Gesetze, so viele Richtlinien, sind die eigentlich noch alle aktuell, kann man da nicht einfach was streichen, was passiert, wenn wir was streichen, passiert das, hat das irgendwelche Auswirkungen auf den aktuellen Markt, das Beispiel die Dokumentation der Temperatur an den Kühlzellen, haben wir mit mal eine höhere Anzahl von Lebensmittelvergiftungen oder. Das sind ja alles Dinge, die man messen kann. Dass man da einfach mal ansetzt und sagt, da müssen wir ran, das müssen wir überarbeiten. Und wenn das auch noch so klein wirkt, kann das bei uns am Ende wahnsinnig viel ausmachen, wenn wir einfach 5-6 Dinge am Ende des Tages weniger machen müssen, die uns einfach nichts bringt außer Arbeit, die zum großen Teil auch niemals geprüft wird.
Denken Sie eigentlich, dass die Politiker weltfremd sind?
Definitiv. Also wenn ich sehe, wie die teilweise argumentieren, was da für Aussagen kommen, dann frage ich mich manchmal, mit welchen Leuten aus der Bevölkerung die sprechen und ob die Leute nicht vielleicht irgendwie ganz andere Absichten haben und für irgendwen arbeiten und solche Aussagen tätigen.
Aber wie kommt das? Was ist Ihre Erklärung? Denn eigentlich nennen die sich ja Volksvertreter.
Was für Leute sitzen denn da in Landesregierung, in Bundesregierung und so weiter? Volksvertreter würde für mich bedeuten, das ist eine bunte Mischung aus sämtlichen Gruppen aus dem Volke. Nun ist es leider so, dass wir fast nur Akademiker da irgendwie sitzen haben. Das soll nicht negativ sein, aber ein Akademiker kann, glaube ich, schwer die Interessen für einen Handwerker vertreten. Und davon haben wir einfach zu wenige.
Tja, Herr Brück, wenn es keiner macht, müssen Sie es am Ende machen und in den Gemeinderat.
Der Gedanke ist schon da.
Gibt es einen Bäcker im Deutschen Bundestag?
Wäre mir nicht bekannt.
Verstehe. Also es gibt nichts Gutes, außer man tut es, Herr Brück. Und die Parteien könnten das, wenn sie uns zuhören, ja durchaus als Bewerbung verstehen von einem Bürger, der sich hier engagieren möchte. Also ich bedanke mich, Herr Brück, für Ihre Aktivitäten, Ihre erfrischenden Aktivitäten und natürlich für unser Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Übrigens, wir kommen zu Ihnen oder zumindest auch mal in Ihre Nähe. Die Pioneer Live Tour 2026 startet. Aleph Doan ist dabei. Chelsea Speaker kommt mit. Jörg Thaddäus, Diana Kinnert, Pia von Versebe und die Pioneer Band. In NRW kommt dann der Hendrik Wüst dazu, in München der Allianzchef Oliver Beete. Und ja, in den anderen Orten lassen wir uns auch was einfallen. Ich bin auch dabei. Vorausgesetzt, dass man mich mitnimmt. Wir performen diesen Podcast hier als Late Night Briefing live und sind dann dabei in Hamburg, Heidelberg, Berlin, Köln, Erfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Essen und zwei Abende hintereinander auch wieder in München. Wann und wo genau, das alles finden Sie in den Shownotes. Ich würde sagen, wir sehen uns.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, da hatte der Kanzler mal wieder einen besonders schwierigen Tag. Erst die Rede beim DGB in Berlin-Neukölln im Hotel Estrell. Da gab es Pfiffe und auch Buhrufe aus dem Publikum.
Reform heißt nämlich, meine Damen und Herren, Gewinn für alle. Auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland.
Carina Mössbauer, die Pioneer-Chefkorrespondentin Politik, ist jetzt zugeschaltet. Carina, was hast du danach aus der Union gehört zum Pfeifkonzert für den Kanzler?
Also mit dem Pfeifkonzert geht man ehrlicherweise ziemlich sportlich um in der Union. Es ist ja klar, dass ein Besuch beim DGB kein Heimspiel ist für einen konservativen Kanzler. Auch wenn es natürlich grob unhöflich und kein wirklich gesitteter Umgang ist. Aber viel alarmierender finden viele eigentlich, dass es Pfiffe gab eben für das bloße Aussprechen von Folgen des demografischen Wandels. Konkret, dass es für das umlagefinanzierte Rentensystem eben einen Unterschied macht, ob 6 Beitragszahler einen Rentner finanzieren, wie es zum Beispiel in den 60er Jahren noch war, oder 2 wie aktuell oder perspektivisch 1,5.
Dann am Abend kam ja noch ein wichtiger Termin, ein wirklich wichtiger Termin. Der Koalitionsausschuss hat getagt. Carina, sag uns, hat man sich da wieder angeschrien?
Also Gabor, ob in der Villa Borsig vor ein paar Wochen geschrien wurde oder es eher ein robuster Ton von Seiten des Kanzlers war, darüber gibt es ja nach wie vor verschiedene Versionen. Aber nun zum jüngsten Treffen. Ziel war es natürlich, nach diesen Wochen der öffentlichen Zankerei und lauter gegenseitiger Vorwürfe weitere, naja, atmosphärische Entgleisungen, würde ich es jetzt mal nennen, zu stoppen und sich wieder auf einen guten Arbeitsmodus zu verständigen. Inhaltlich ging es um den zeitlichen Fahrplan der Reformen für dieses Jahr, um die Einkommensteuer und um den Haushalt. Und weil ja irgendwie alles mit allem zusammenhängt, gilt auch hier der Grundsatz, nichts ist geeint, bis alles geeint ist. Auch dieser Koalitionsausschuss war jetzt noch nicht der große Befreiungsschlag, auf den alle warten.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da kann uns niemand besser informieren als unsere Frau an der Wall Street, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Wir schalten nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, in den USA gibt's neue Inflationsdaten. Sag uns, wie sehen die aus?
Ja, die Aprilzahlen sind tatsächlich heißer als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen im April um 0,6%. Auf Jahressicht liegt die Inflation jetzt bei 3,8%, also deutlich über dem 2%-Ziel der Notenbank. Der Kernindex ohne Energie und Lebensmittel zog um 0,4% monatlich an und liegt jetzt bei rund 2,8% auf Jahresbasis. Das ist der höchste monatliche Kernanstieg seit Anfang 2025. Haupttreiber waren vor allem Energie, vor allem Benzin, aber auch wieder höhere Wohnkosten, steigende Kleidungspreise und deutlich teurere Flugtarife. Einige Posten wie Neuwagen, Medizin und Gebrauchtwagen wirken dagegen dämpfend. Gleichzeitig sind aber die realen Stundenlöhne gefallen. Das heißt, die Kaufkraft schrumpft. Die Märkte reagierten darauf sofort. Die Indizes drehten ins Minus, Anleihenrenditen kletterten nach oben und die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen hat natürlich merklich nachgelassen. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Die Fed sitzt jetzt in einer echten Zwickmühle zwischen anhaltender Inflation und einer doch relativ robusten Wirtschaft, was ja beides keine Zinssenkungen rechtfertigen kann, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass dieser Rolling Stones-Hit ursprünglich als ganz langsamer Soul-Song gedacht war. Ganz anderer Klang ist es dann geworden, doch die Message, die blieb gleich. Painted Black, macht alles schwarz, ist aus der Perspektive einer trauernden Person geschrieben und gesungen, die ihrer Stimmung entsprechend alles, sogar die Sonne, schwarz anmalen möchte. Doch statt einer traurigen Ballade oder einem melancholischen Blues ließ sich die Band vom türkischen Rock inspirieren, genauer gesagt vom Künstler Erkin Koray. Und seinen Track übersetzt auf Deutsch, ein Septemberabend. So bekam der Soul-Song von Mick Jagger und Co. einen völlig neuen Klang. Mit Zither und voller Wut besangen die Stones das Gefühl der Trauer. Heute vor 60 Jahren wurde Painted Black in Großbritannien veröffentlicht, dann auch in den USA. Deutschland folgte überall Platz 1 und 2 Wochen, zum Teil Monate lang. Damit sicherten sich die Stones endgültig ihren internationalen Superstar-Status. Der Song markiert genau den Moment, in dem die Stones ihr rebellisches Image perfektionierten. Rock'n'Roller mit Härte, die trotzdem Emotionen zeigen können, düster, experimentell und ikonisch. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen, einen Powerstart in diesen neuen Tag. Morgen früh hören Sie hier ausnahmsweise meinen Kollegen Jörg Thaddeus, der sich zum Vatertag Gedanken gemacht hat über was wohl? Über Männer. Ich bin gespannt. Bleiben Sie mir und bleiben Sie ihm gewogen, egal was er denkt und sagt. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinke.